Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Berlin hat seit heute ganz offiziell einen Mietendeckel als erste deutsche Stadt überhaupt. Was das heißt, hören wir gleich. Außerdem ein Thema. Die Deutsche Bank, die hat schon wieder ein Jahr mit einem Milliardenminus hinter sich. Und es gibt viel Kritik an der Regierung in Griechenland. Die will mit sogenannten schwimmenden Barrieren vor der Küste Flüchtlinge davon abhalten, auf griechischen Inseln an Land zu gehen. Das Thema in unserer Reihe Hintergrund beschäftigt sich heute mit den kommenden Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien, der Brexit und dann, können wir hören, ab 18.40 Uhr, 20 vor 7, also gleich im Anschluss an diese Sendung. Es ist etwas völlig Neues, was da heute in Berlin beschlossen wurde. Auch ein Experiment sicher, angelegt auf zunächst 5 Jahre. Das Abgeordnetenhaus hat den Mietendeckel beschlossen. Das heißt, 5 Jahre lang dürfen die Vermieter in Berlin keine Mieten erhöhen. Es gibt einige Ausnahmen. Aber insgesamt soll das ganze Projekt die Mieter in der Hauptstadt schützen. Es ist aber auch ein Projekt, das viele Gegner hat, nicht nur unter Immobilienbesitzern. Claudia van Laak berichtet.
Es ist das wohl wichtigste Gesetzesvorhaben von Rot-Rot-Grün. Als erstes und einziges Bundesland hat Berlin einen Mietendeckel beschlossen. Die Mieten in der Hauptstadt werden 5 Jahre lang eingefroren. Iris Spranger, wohnungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion.
Es ist ein guter Tag für Berlin. Es ist ein guter Tag für die bezahlbare Stadt Berlin. Der Mietenstopp wird alle Mieterinnen und Mieter betreffen.
Für Neuvermietungen gelten künftig Obergrenzen, abhängig von Lage, Alter und Ausstattung der Wohnung. Liegen die Mieten mehr als 20% über dieser Obergrenze, muss der Vermieter sie absenken. Tut er es nicht, droht ihm ein empfindliches Bußgeld. Katrin Schmidberger von den Grünen.
Wir schützen die Menschen und geben ihnen endlich eine starke Stellung gegenüber BlackRock und Co. Wir senden heute ein starkes Signal an die Immobilienwirtschaft. Es ist jetzt Schluss mit der Spekulation von Wohnraum. Hier in Berlin wird das bald nicht mehr möglich sein.
Ausnahmslos alle Vermieter sind von dem heute beschlossenen Gesetz betroffen. Egal, ob es börsennotierte Konzerne sind, landeseigene Wohnungsunternehmen, Genossenschaften oder kleine Vermieter, die sich ein Haus für ihre Alterssicherung gekauft haben. Das Gesetz spalte die Stadt, so FDP-Fraktionschef Sebastian Chaya. Vermieter würden zu Feinden erklärt.
Sie haben den Eindruck vermittelt, dass jeder Vermieter in dieser Stadt per se ein schlimmer Mensch ist, ein Gierbehafteter, ein Getriebener, was völliger Quatsch ist. Die Vermieter in unserer Stadt sind diejenigen, die auch soziale Verantwortung übernehmen. Die vielen Klein- und Kleinstvermieterinnen, die in dieser Stadt sich täglich darum kümmern, dass Wohnraum instand gehalten wird, dass Immobilien in dieser Stadt tatsächlich angeboten werden.
Die CDU kritisierte, mit dem Mietendeckel werde keine einzige Wohnung neu gebaut. Und nur der Neubau werde die Lage auf dem Wohnungsmarkt entspannen und automatisch zu niedrigeren Mieten führen. CDU-Fraktionschef Burkhard Dräger.
Seitdem Sie regieren, geht die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen in Berlin zurück. Deshalb steigen die Mieten. Sozial ist daher, was mehr Wohnungen schafft. Ihr sogenanntes Mietendeckelgesetz aber deckelt nicht die Mieten, sondern es deckelt den Wohnungsbau. Daher muss diese unsoziale Wohnungsbaubremse gestoppt werden, meine Damen und Herren.
CDU und FDP kündigten eine Klage vor dem Verfassungsgericht an. Auch Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion wollen das Gesetz mit einer Klage zu Fall bringen. Es sei verfassungswidrig, weil es in Kompetenzen des Bundes eingreife.
Aus Berlin war das Claudia van Laak. Die deutschen Landwirte haben sich lautstark beklagt in den letzten Wochen, vor allem über die strengen Umweltauflagen. Jetzt will die Bundesregierung die Bauern in Deutschland mit 1 Milliarde Euro unterstützen. Beschlossen wurde das Ganze in der vergangenen Nacht beim Koalitionsgipfel.
Wer hätte das gedacht? Die GroKo lebt. Das jedenfalls verkünden alle Beteiligten nach einer langen Nacht im Kanzleramt. Markus Söder, der CSU-Vorsitzende, ist voll des Lobes. Die Bayern hatten das Bündnis 2018 beinahe zum Bruch gebracht. Vor Weihnachten dann ließ eine GroKo-feindlich gesinnte neue SPD-Spitze für viele das Schlimmste befürchten. Jetzt gibt Söder Entwarnung.
Wer hätte noch im Dezember gedacht, dass die Koalition so stark voranschreitet? Ich finde es einfach ein super positives Signal.
Eine Bauernmilliarde hat der bayerische Ministerpräsident jetzt im Angebot. Die Düngeverordnung kommt, weniger Gülle auf die Felder, aber auch das Geld fließt. In den kommenden 4 Jahren sollen Deutschlands Bauern mit 1 Milliarde Euro bei der Umstellung, bei der Produktion unterstützt werden. Auch das Kurzarbeitergeld, bewährtes Mittel nach der Finanzkrise 2009, wird wiederbelebt. Wenn während der Kurzarbeit eine Fortbildung stattfindet, greift der Staat den Unternehmen unter die Arme, bis zu 2 Jahre lang. Saskia Esken, neue SPD-Chefin, ist zufrieden.
Wir werden eben auch die bewährten Instrumente der Kurzarbeit noch mal stärken, dass wir eben auch ermöglichen, dass Kurzarbeit verlängert werden kann auf 24 Monate, wenn sie verbunden ist mit Weiterbildungsmaßnahmen.
Zur Hälfte übernimmt der Bund dann auch die Sozialversicherungsbeiträge. Weiterbildungskosten für kleine Unternehmen sollen zu 75% von der Arbeitsagentur übernommen werden.
Also wenn es drauf ankommt, dann kriegen wir was hin und so soll das auch bis 2021 bleiben.
Verkündet Ralf Brinkhaus, Unionsfraktionschef, früh am Morgen im Deutschlandfunk, nicht ausgeschlafen, aber doch voller Zuversicht. Norbert Walter Borjans gießt vorsichtshalber ein wenig Wasser in den Wein. Mehr Investitionen sind ein Herzensanliegen des neuen SPD-Vorsitzenden. Geld für Schulen, Straßen, Krankenhäuser. In diesem Punkt aber hat sich die Koalition vertagt. Da war die Gegenseite nicht beweglich, klagt Walter Borjans.
Wir haben uns verabredet, dass wir jetzt in einer Arbeitsgruppe zusammensetzen und werden den Haushalt noch mal darüber überprüfen, welche neuen Investitionsbedarfe es gibt und wollen weitere Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung vor allen Dingen auch verabreden, damit Mittel wirklich auch abfließen können.
Wieder Vorlage im März, das gilt auch für den ewigen Streit über die Grundrente. Hubertus Heil, der Arbeitsminister, stand in der Nacht bereit, um eine Einigung mit der Union über strittige Fragen unterschriftsreif zu machen. So weit ist es dann nicht gekommen. Christdemokrat Ralf Brinkhaus stößt sich nicht zuletzt an der Finanzierung. 13 Milliarden Überschuss im Haushalt, da geht doch was auch bei der Rente? Wirklich?
Ja, genug Geld ist da. Also Olaf Scholz erzählt uns das immer anders, dass genügend Geld da ist.
Was Olaf Scholz dann ebenfalls am Morgen im Deutschlandfunk erzählt, hört sich allerdings so an, als könne der Finanzminister die Sache bald regeln. Der Vizekanzler von der SPD bleibt dabei. Die Transaktionssteuer auf europäischer Ebene wird kommen, trotz anderslautender Meldungen aus Brüssel. Und damit wird sich die Grundrente seiner Ansicht nach auch finanzieren lassen. Und mehr noch, die SPD bringt jetzt eine vorzeitige Abschaffung des Solis zum Juli ins Gespräch, zumindest für 90% der Zahler. Auch darüber wird noch geredet.
Frank Capellan berichtete. Die Deutsche Bank bleibt unter den Finanzinstituten in Deutschland das Sorgenkind. Heute hat sie wieder einmal Milliardenverluste bekannt gegeben. Und trotzdem, wenn man sich die Reden aus der obersten Etage der Deutschen Bank anhört, dann klingt das nicht nach Verlust, sondern eher nach Optimismus. Mischa Erhardt erklärt uns das genauer.
Es ist das 5. Jahr in Folge, dass Deutschlands größte Privatbank rote Zahlen ausweisen muss. In 2019 beläuft sich der Verlust unter dem Strich auf insgesamt 5,7 Milliarden Euro. Deutsche Bankchef Christian Sewing gibt sich dennoch zuversichtlich.
Dieselbe Jahreszeit, derselbe Saal, ein kaum verändertes Publikum. Und dennoch fühlt sich dieser Tag ganz anders an als vor einem Jahr. Obwohl wir nun einen hohen Verlust gemacht haben, erleben Sie mich hier sehr zuversichtlich.
Laut Deutscher Bank geht der Milliardenverlust vollständig auf den rigiden Konzernumbau und das Sparprogramm zurück, den Sewing im vergangenen Juli eingeläutet hat. In dem Prozess werden 18.000 Stellen abgebaut. Allein im vergangenen Jahr sind 4.100 Vollzeitjobs bei der Bank weggefallen. Das kostet erst einmal Geld, etwa für Abfindungen. Nach Angaben der Bank sei mit den Verlusten 2019 nun aber das Gröbste geschafft. 70% der erwarteten Umbaukosten habe die Bank im vergangenen Jahr bereits verbucht.
Wir haben radikale Entscheidungen getroffen und uns von Geschäften getrennt, in denen wir eben nicht führend waren. Und damit liegen wir eben nicht nur im Plan, sondern haben in manchen Bereichen sogar mehr abgearbeitet als ursprünglich geplant.
Mit der Sanierung baut die Bank auch in großem Stil Risiken ab und die Bilanz verkleinert sich. Deswegen liegt die Kernkapitalquote mit 13,6% unerwartet hoch. Das ist eine gute Nachricht beispielsweise für die gebeutelten Eigentümer der Deutschen Bank, denn das Institut will seinen Umbau ohne Kapitalerhöhung stemmen. Finanzvorstand James von Moltke.
All das untermauert unsere Überzeugung, dass wir den Umbau aus eigenen Mitteln finanzieren können.
Allerdings kämpft die Deutsche Bank weiter in einem schwierigen Umfeld. Die Leitzinsen bleiben historisch niedrig und die Konkurrenz im Privat- und Firmenkundengeschäft ist hoch. So sind die Erträge im vergangenen Jahr konzernweit um 4% gesunken, auch wegen Rückgängen im Kundengeschäft.
Ja, die Deutsche Bank hat ganz klar ein Problem. Die Kunden wissen offenbar nicht genau genug, was sie von der Bank erwarten können und ziehen deswegen auch viele Konkurrenten in Betracht. Die Fusionsdebatte hat der Deutschen Bank sicher geschadet, weil viele Kunden sich einfach nach anderen Banken umgeschaut haben. Also die Deutsche Bank muss da noch stetig auf Kurs bleiben, damit die Kunden auch wieder mehr Geschäft mit ihr machen.
Sagt der Bankenexperte der Universität Hohenheim, Hans-Peter Burkhof. Besser lief es bei der Deutschen Bank im vergangenen Jahr im Investmentbanking, dort insbesondere im Handel mit Anleihen. Branchenweit hatte das vierte Quartal hier gute Ergebnisse gebracht, was auch daran lag, dass das Vorjahresquartal schwach ausgefallen war. Jedenfalls wollen die Vorstände der Deutschen Bank trotz Milliardenverlust für 2019 Boni in Höhe von rund 13 Millionen Euro kassieren. Im Jahr zuvor lag die Summe noch doppelt so hoch. Der Vorstand hält Boni grundsätzlich für angemessen, weil die Bank ihre Ziele im vergangenen Jahr mehr als erreicht hätte. In Zukunft will die Bank sich wieder auf Wachstum konzentrieren und aus der Verteidigungshaltung wieder in den Angriffsmodus wechseln.
Aus Frankfurt war das Mischa Erhardt. Ursula von der Leyen ist zwar nicht mehr Verteidigungsministerin, sondern inzwischen Chefin der EU-Kommission, aber sie hat ihr Ministerium im vergangenen Jahr mit einigen unerledigten Aufgaben hinterlassen. Dazu gehören die vielen Beraterverträge. Der zuständige Untersuchungsausschuss im Bundestag hat heute darin eine der wichtigsten Zeuginnen angehört, die ehemalige Staatssekretärin Katrin Suder. Markus Pindur berichtet.
Mit ihr kam der Untersuchungsausschuss überhaupt erst ins Rollen. Katrin Suder hatte sich geweigert, eine freiwillige Aussage vor dem Verteidigungsausschuss des Bundestages über die nicht regelkonforme Vergabe von Beraterverträgen durch das Verteidigungsministerium zu machen. Daraufhin hatten die Abgeordneten den Untersuchungsausschuss konstituiert. Externe Berater seien immer ein Mittel, nie die Strategie gewesen, verteidigte sich Suder heute im Untersuchungsausschuss. Die Ausgaben für externe Berater seien während ihrer Zeit im Ministerium zwar gestiegen, im Vergleich zum Beschaffungsvolumen sei dieser Anstieg aber unterproportional gewesen. Das Problem: Eine Prüfung des Bundesrechnungshofes hatte 2018 ergeben, dass 80% der überprüften Aufträge an die Unternehmensberatungsfirmen nicht ordnungsgemäß abgewickelt worden waren. Insbesondere eine Wirtschaftlichkeitsprüfung sei zu oft unterblieben. Viele Abgeordnete bemängelten die Erinnerungslücken Suders immer dann, wenn es um konkrete Entscheidungen ging. So auch Dennis Rohde, SPD.
Sie ist sehr detailsicher, wenn es um Fachfragen geht, wenn es darum geht, wie etwas technisch abläuft. Sie wird immer ganz unsicher bzw. hat Riesengedächtnislücken, wenn es dann um die Frage geht, wer hat es eigentlich initiiert und wer trägt eigentlich die Verantwortung dafür. Dann kann sie sich immer an nichts erinnern.
Auch die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat Zweifel angesichts der wiederholten Gedächtnislücken. Zum Beispiel in Bezug auf die Privatisierung der Hill GmbH, der Wartungs- und Instandsetzungsfirma der Bundeswehr.
Das kommt natürlich auf die Details an. An die großen Dinge, deswegen sprach ich von den Hill-Werken, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich an das Grundsätzliche nicht erinnert, weil das eine zu große Welle auch im Ministerium gemacht hat. Bei Details will ich gnädig sein, aber wenn es um so große Dinge geht, erwarte ich schon ein ausgeprägtes Erinnerungsvermögen und das traue ich ihr auch zu.
Ursula von der Leyen hatte die Unternehmensberaterin Katrin Suder 2014 geholt, um die Digitalisierung der Bundeswehr und eine Reform des von vielen Experten als dysfunktional beschriebenen Beschaffungswesens zu bewerkstelligen. Eine Herkulesaufgabe, die von der Bundeswehr alleine nicht zu stemmen war. Externer Sachverstand musste eingekauft werden und das in großem Umfang. Dabei steht die Frage im Raum, ob die damalige Staatssekretärin Suder und der damals für die Digitalisierung der Bundeswehr zuständige General Bühler zu enge Kontakte zu einem Accenture-Manager gepflegt haben. Den Vorwurf der Vetternwirtschaft wies Suder zurück. Sie komme aus der privaten Beraterindustrie und habe immer eine strenge Trennung zwischen beruflicher und privater Praxis gelebt. Das gelöschte Handy der ehemaligen Verteidigungsministerin von der Leyen war gestern in der Fragestunde des Bundestages ein Thema. Der Untersuchungsausschuss hatte die Sichtung des Telefons angemahnt. Trotzdem waren die Daten gelöscht worden. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer dazu:
Wir haben sehr deutlich gemacht und die Vorgängerin im Amt hat dazu ja auch ihr Einverständnis erklärt, dass wenn es Hinweise gibt, die es nötig machen, dass insbesondere dieses erste Handy noch einmal forensisch wiederhergestellt werden muss, dass sie damit einverstanden ist. Wir sind dazu auch bereit. Wenn es diese Hinweise gibt, können wir das tun.
Ob diese bedingte Zusage den Bundestagsabgeordneten reicht, kann bezweifelt werden. In 2 Wochen ist Ex-Verteidigungsministerin von der Leyen als Zeugin vor den Untersuchungsausschuss geladen.
Der Bundestag hat die Immunität von Alexander Gauland aufgehoben. Gegen den Fraktionschef der AfD wird wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Es geht dabei um seine private Steuererklärung, nicht um ein mögliches Steuervergehen der Partei. Trotzdem natürlich alles sehr brisant für die AfD. Die Einzelheiten hat Nadine Lindner.
Es war um kurz nach 10 am Vormittag, als Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble folgenden Punkt aufruft.
Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen. Bei Enthaltung der überwiegenden Mehrheit der Fraktion der AfD mit den Stimmen aller übrigen Abgeordneten.
Damit wurde die Immunität von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland aufgehoben. Bei Gauland geht es um private Steuerangelegenheiten. Im Mittelpunkt steht der Vorwurf der Steuerhinterziehung. Es geht um mögliche Fehler bei der gemeinsamen Veranlagung mit seiner noch Ehefrau, von der er getrennt lebt. Medien berichten von offenen Fragen beim Ehegattensplitting. Ein Fraktionssprecher der AfD nannte gegenüber der Taz einen 4-stelligen Betrag, um den es gehe. In anderen Berichten ist von 3.000 bis 6.000 Euro die Rede. Nur kurz nach der Abstimmung im Bundestag, mit der es grünes Licht gab, rückten Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Frankfurt aus. Sie durchsuchten Gaulands Wohnung in Potsdam. Wie Zeit Online berichtet, hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit Gaulands Anwalt über die Herausgabe von Akten verhandelt. Dies zog sich jedoch in die Länge, deshalb die Durchsuchung. Wie ein AfD-Fraktionssprecher auf Anfrage bestätigte, hielt sich der 78-jährige Gauland aufgrund einer Erkältung heute nicht im Plenum des Bundestags auf, sondern war zu Hause, als die Beamten zur Durchsuchung anrückten. Besonders pikant, Alexander Gauland ist promovierter Jurist. Die AfD-Fraktion selbst reagierte nur knapp. Ganze 1,5 Zeilen umfasst die Pressemitteilung. Später äußerte sich Fraktionssprecher Christian Lüth in ähnlichem Tenor gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio.
Wir erachten, dass Ermittlungsverfahren und vor allen Dingen die Ermittlungsmaßnahmen für unverhältnismäßig.
Fraktionssprecher Lüth verband die Kritik an der Staatsanwaltschaft mit einer politischen Schuldzuweisung. Man wolle der AfD vor der Hamburg-Wahl Ende Februar schaden. Laut Wahlprüfungsausschuss des Bundestags hatte die Staatsanwaltschaft die Immunitätsaufhebung Mitte Dezember erbeten. Bereits im März 2019 gab es erste Berichte über die Steuerermittlungen gegen Gauland. Bei der zweiten Abgeordneten, die heute ihre Immunität verlor, wiegen die Vorwürfe schwerer. Der Unionsabgeordneten Karin Strenz wird laut Staatsanwaltschaft Bestechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern zur Last gelegt. Die Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, die sie mittlerweile beendet hat. Sie wurde lebenslang gesperrt. Der Hauptvorwurf: Strenz soll sich gegen Bezahlung für die autoritär regierte Kaukasusrepublik Aserbaidschan eingesetzt haben. So habe sie bei Aserbaidschan positive Entwicklungen bei Wahlen gesehen und negiert, dass es dort politische Gefangene gebe. Von den Untersuchungen war auch der ehemalige CSU-Abgeordnete Eduard Lindner betroffen, der zudem ehemaliger Innenstaatssekretär ist. Frank Schwabe, Bundestagsabgeordneter der SPD und ebenfalls Mitglied im Europarat, findet die Aufhebung der Immunität von Strenz gut.
Ich finde, am Ende ist es eben auch korrupt, wenn man aus einem Land Geld annimmt und gleichzeitig in internationalen Organisationen bescheinigt, dass das Land in einem guten Zustand ist.
Die Unionsfraktion reagierte nur knapp auf die Durchsuchungen bei Karin Strenz. Man unterstütze die Ermittlungen und hoffe auf möglichst schnelle Klarheit. Strenz selber hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert.
Nadine Lindner aus Berlin. Die griechische Regierung gerät gerade massiv in die Kritik. Grund dafür ist eine völlig neue Methode, mit der sie Flüchtlinge von der Einreise übers offene Meer abhalten will. Sie will schwimmende Barrieren aus Kunststoff im Wasser verankern. Eine Art Mauer im Meer. Thomas Bohrmann.
Die Barrieren sollen 2,7 Kilometer lang sein und 1,5 Meter aus dem Meer ragen. Sie sollen mit blinkenden Lichtern ausgestattet werden, damit sie auch nachts als Sperre erkennbar sind. Die Barrieren sollen vor den Küsten der Ägäisinseln im Meer verankert werden. Damit soll den Flüchtlingen der Weg vom türkischen Festland zu den griechischen Inseln versperrt werden. Verteidigungsminister Panayotopoulos sagte heute früh im griechischen Fernsehen, zunächst solle vor einzelnen Inseln getestet werden, ob solche schwimmenden Barrieren ein wirksames Mittel gegen illegale Einwanderung sind. Die neue griechische Regierung unter dem konservativen Ministerpräsident Mitsotakis hatte erst vor 2 Tagen angekündigt, 1200 neue Grenzpolizisten einzustellen, die die Grenze zur Türkei absichern sollen. Im vergangenen Jahr waren fast 75.000 Migranten von der Türkei nach Griechenland gekommen, deutlich mehr als im Jahr zuvor. Die meisten hatten in Schlauchbooten von der türkischen Küste aus auf die nahegelegenen griechischen Inseln übergesetzt.
18.30 Uhr ist es, 6:30. Wir blicken in die USA. Im US-Kongress, da ringen Demokraten und Republikaner immer noch um die Frage, ob es im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump Zeugenaussagen geben soll. Und für Wirbel sorgt außerdem ein Buch von Trumps Ex-Berater John Bolton. Sebastian Hesse fasst das für uns zusammen.
Alan Dershowitz, Trumps Anwalt im Impeachment-Verfahren, kam während des Schlagabtausches im Senat mit einer steilen These um die Ecke, wie man sie in der Ukraine-Affäre noch nicht gehört hatte.
Every public official that I know believes that his election is in the public interest.
Jeder politische Amtsinhaber, den ich kenne, ist davon überzeugt, dass seine Wahl im öffentlichen Interesse ist, argumentiert Trumps Anwalt.
And if a president does something which he believes will help him get elected in the public interest, that cannot be.
Und wenn ein Präsident etwas tut, von dem er glaubt, dass ihm das im öffentlichen Interesse zur Wahl verhilft, dann kann das kein Kuhhandel sein, der zur Amtsenthebung führt. Dershowitz' Politikverständnis nach dem Motto »Der Zweck heiligt die Mittel« hat zwar für viel Diskussion und Kopfschütteln in den USA gesorgt, aber es ist auch als Ausdruck von Siegesgewissheit im Trump-Lager gewertet worden. Am morgigen Freitag stimmt der Senat darüber ab, ob im Impeachment-Verfahren weitere Zeugen gehört werden. Und dazu wird es wohl angesichts geschlossener republikanischer Reihen nicht kommen. Fast alle denken wie Senator Ted Cruz aus Texas.
For me at least, I think that is an easy and straightforward vote. I don't think any additional witness testimony is necessary.
Er halte weitere Zeugenaussagen für nicht nötig, so Cruz.
Because I think the House managers haven't come close to proving their case.
Die demokratischen Ankläger aus dem Repräsentantenhaus jedenfalls seien nicht einmal im Ansatz überzeugend gewesen. Die Republikaner drücken nun aufs Tempo. Vermutlich werden sie morgen bereits abstimmen lassen, Trump mit ihrer Mehrheit entlasten und das Impeachment pünktlich zum Super Bowl-Wochenende beerdigen. Und damit dürfte auch John Bolton, Trumps gefeuerter Sicherheitsberater und der letzte Hoffnungsträger der Demokraten, nicht mehr gehört werden. Der New York Times liegen Auszüge aus einem unveröffentlichten Buchmanuskript Boltons vor, in denen er beschreibt, wie Trump Militärhilfe für die Ukraine davon abhängig macht, dass ihm Wahlkampfmunition verschafft wird. Im Impeachment-Verfahren durften Boltons Erinnerungen keine Rolle mehr spielen, was Präsident Trump zu einem triumphierenden Tweet inspirierte. Game over, das Spiel ist aus, twitterte Trump und stellte einen alten Videoclip von John Bolton dazu aus dessen Zeit als Sicherheitsberater im Weißen Haus.
We'll be meeting President Zelensky. He and President Trump have already spoken twice. President called to congratulate President Zelensky on.
Wir werden Präsident Zelensky treffen, erzählt Bolton. Präsident Trump hätte bereits 2-mal mit seinem ukrainischen Amtskollegen telefoniert, um ihm zu seinem Wahlerfolg zu gratulieren.
They were very warm and cordial calls.
Das waren sehr warme und freundschaftliche Telefonate, so Bolton im O-Ton. Und diese Einschätzung deckt sich tatsächlich voll mit Trumps Verteidigungslinie.
Aus Washington war das Sebastian Hesse. Die deutschen Behörden haben die Sicherheitsvorkehrungen wegen des Coronavirus deutlich nach oben geschraubt. Schon gestern haben wir erfahren, dass die Bundesregierung eine 2-wöchige Quarantäne anordnet für alle Deutschen, die sie mit Sonderflügen aus China zurück nach Hause holt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das heute noch einmal genauer erklärt.
Die Bürgerinnen und Bürger, die ausgeflogen werden wollen, das ist ein freiwilliger Flug zurück nach Deutschland, sind vorab darüber informiert, dass sie dann eben auch zum einen schon während des Fluges auch ärztlich begleitet werden, aber dann eben hier in Deutschland sich auch zentral in die Unterbringung begeben müssen und dort eben auch die Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt sind.
Jens Spahn war das heute in Berlin. In Italien, da befinden sich zurzeit mehrere tausend Menschen in unfreiwilliger Quarantäne. Sie sind Passagiere auf einem Kreuzfahrtschiff und sie dürfen wegen eines ungeklärten Krankheitsfalles das Schiff nicht verlassen. Einzelheiten von Christine Auerbach.
Rund 7000 Menschen sitzen an Bord der Costa Smeralda fest, nachdem eine Touristin aus China Symptome wie Fieber und Atemprobleme gezeigt hat. Die Frau und ihr Ehemann sind isoliert worden und werden von 3 Medizinern, die dafür extra an Bord gekommen sind, betreut. Der Mann zeigt bislang keine Symptome. Insgesamt sind rund 750 Chinesen an Bord des Schiffes. Medienberichten zufolge war das Ehepaar am 25. Januar in Mailand angekommen und hatte die Kreuzfahrt in der italienischen Hafenstadt Savona in Ligurien begonnen. Im Moment liegt das Schiff in Civitavecchia, eine beliebte Station bei den Kreuzfahrten für Ausflüge nach Rom. Davor war es auf der üblichen Mittelmeerroute auch Marseille, Barcelona und Palma de Mallorca angelaufen. Erst die Ergebnisse eines Virustests können wirklich klären, ob die Frau den Coronavirus hat. Die Ergebnisse des Tests werden in den nächsten Stunden erwartet.
Aus Rom war das Christine Auerbach. Gesichtserkennung mit dem Computer, automatisiert, das ist zurzeit ein großes Streitthema. Dieses Werkzeug kann natürlich sehr hilfreich sein, wenn es darum geht, Kriminelle oder Verdächtige aufzuspüren. Solche Systeme können aber auch Unschuldige in Schwierigkeiten bringen. Heute hat sich der Deutsche Bundestag mit diesem Dilemma befasst. Johannes Kuhn hat zugehört.
Sollten deutsche Sicherheitsbehörden an Bahnhöfen und Flughäfen Software zur Gesichtserkennung einsetzen dürfen? Die Software würde gefilmte Gesichter automatisch mit einer Fahndungsdatenbank abgleichen. Konstantin Kuhle, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, sagt nein. Er verweist auf ein Urteil aus dem Jahr 2018. Damals hatte das Bundesverfassungsgericht den Abgleich von fotografierten Nummernschildern mit Fahndungsdatenbanken für grundgesetzwidrig erklärt.
Da hat das Bundesverfassungsgericht ganz eindeutig entschieden, dass schon die Erfassung der Daten im öffentlichen Raum die Bürgerrechtseinschränkung ist und nicht erst der Treffer.
In der Novelle des Bundespolizeigesetzes hatte das Innenministerium zunächst den Einsatz von Gesichtserkennung an 135 Bahnhöfen und 14 Flughäfen vorgesehen und dann vergangene Woche den Passus gestrichen. CSU-Innenminister Horst Seehofer hatte auf weiteren Diskussionsbedarf verwiesen. Die Unionsfraktion selbst betont, die Einführung weiterhin zu befürworten. Der CDU-Politiker Matthias Mittelberg verweist darauf, dass die erfassten Gesichter nach dem Abgleich nicht gespeichert würden.
Da wird nichts erfasst, es wird keiner registriert, es wird niemand identifiziert, keine Anonymität ist in Gefahr. Das ist alles Käse, was Sie hier erzählt haben. Ich sag's mal ganz deutlich.
Adressat dieser Einlassung? Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz. Auch seine Fraktion warnt vor Grundrechtseingriffen durch die neue Technik und glaubt zudem nicht daran, dass es im Innenministerium einen echten Sinneswandel gegeben hat.
Wer so agiert wie Horst Seehofer, der öffentlich suggeriert, es ginge ihm um eine ernsthafte Debatte dieser hoch umstrittenen Technologie, gleichzeitig aber längst mit der Unionsfraktion ausgehandelt hat, die entsprechenden Passagen im weiteren Verfahren wieder ins Gesetz zu hieven, der handelt parlamentarisch unlauter und der ist auch eine Gefahr für die unseren Rechtsstaat konstituierenden Freiheitsrechte, meine Damen und Herren.
Unterstützung findet die automatische Gesichtserkennung bei der AfD. Der ehemalige Oberstaatsanwalt Johannes Reusch.
Die beste Prävention ist es, Kollege von Notz, Serientäter dahin zu bringen, wo sie hingehören, nämlich hinter Schloss und Riegel. Da können sie nicht weitermachen.
Der Rest der Opposition weist dagegen auf technische Schwächen hin. Die beim Pilotversuch am Berliner Südkreuz gemessene Fehlerquote würde bundesweit täglich eine fünfstellige Zahl falscher Kontrollen nach sich ziehen. Nicht zuletzt aber sei der psychologische Effekt problematisch. Der stellvertretende linken Fraktionsvorsitzende André Hahn.
Es geht hier um weit mehr als den abstrakten Abgleich von Daten durch Computer. Wer beobachtet wird, verhält sich anders, zumal durch die fortwährenden Befugniserweiterungen in den Sicherheitsgesetzen kaum noch nachvollziehbar ist, welche Behörde die Aufzeichnungen zu sehen bekommt und was mit ihnen geschieht.
Auch bei der SPD stößt die Gesichtserkennung im Zusammenhang mit dem Bundespolizeigesetz derzeit auf wenig Gegenliebe.
Johannes Kuhn. Das Klimapaket der Bundesregierung sieht vor, dass der öffentliche Nahverkehr massiv gefördert werden soll. Busse, Bahnen und Regionalzüge sollen attraktiver werden, um möglichst viele Menschen wegzubringen vom Auto. Heute hat der Bundestag nun zusätzliche Milliardenhilfe dafür beschlossen. Lothar Lenz.
Ein guter Tag für alle Pendler sei das heute, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, auch wenn die meisten Bürger mit dem Wortungetüm Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz wohl wenig anfangen könnten. Der Bund gibt zusätzliche Milliarden an Länder und Kommunen, damit die ihre U-Bahn- und Straßenbahnnetze sanieren und ausbauen können. Zu enge Bahnsteige sollen jetzt vergrößert, tropfende Tunneldecken repariert werden, stillgelegte Linien wiederbelebt. So will die Große Koalition mehr Autofahrer zum Umsteigen bringen, was die Luft verbessern und der Klimawende dienen soll. Auch die FDP begrüßt den Geldsegen für die regionale Schiene, ebenso die Grünen, die allerdings mehr Barrierefreiheit im Nahverkehr forderten. Die AfD lehnte das Gesetz ab, weil der Straßenausbau nicht gefördert werde. Wenn Straßenbahnen Vorrang vor dem Auto bekämen, bedeute das zusätzliche Staus in den Innenstädten, sagte der AfD-Abgeordnete Wolfgang Wiele.
Lothar Lenz war das am Ende dieser Informationen am Abend. Im Studio war Tobias Armbruster. Vielen Dank für Ihr Interesse.